Gott, unsere Toten leben. Sie aßen von deinem Brot und tranken im Glauben nicht Wein aus den Trauben des Weinstocks, sondern dein Leben und Aufstehen. Sie werden dich sehen, nicht mehr fremd, nicht mehr in Zeichen und Dingen. Sie werden dich schauen von Angesicht und sie werden singen. Ich grüße euch und Sie alle von Herzen hier in der Laraer Kirche und diejenigen, die online an unserer Feier teilnehmen. Der Tod führt uns ein weiteres Mal zusammen. 10 Tage nach Hermina ist am Montagabend Jan Ahrens im Pflegeheim in Emlichheim verstorben. Nachdem wir ihn soeben auf dem Friedhof beigesetzt haben, wollen wir hier in der Kirche zurückblicken auf sein Leben und seiner in Dankbarkeit gedenken. Wir tun das im Licht Gottes, der Jan ins Leben gerufen hat. In der Verbundenheit mit Jesus Christus, uns zum Bruder geworden. Und unter der Verheißung des Heiligen Geistes, der uns tröstet und zu neuem Leben ermutigt. Amen. Jan hatte sich gewünscht, dass wir singen an seiner Beerdigung. Stellvertretend für uns tun das heute Gesine Derks und Fritz Baling an der Orgel, begleitet von Johannes Köster. Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin, und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin.
Thank you.
Wir wollen beten. Ewiger Gott, ein langes, beinahe 94 Jahre währendes Leben ist zu Ende gegangen. Jan Ahrens, unser Vater, Bruder, Schwager, Schwiegervater, Opa und Tick-Opa, unser Nachbar und Freund ist nicht mehr. Eine Stimme schweigt. Ein Haus bleibt verwaist zurück. Wir sind froh und dankbar, dass der Weg von Jans Sterben Montagabend an sein Ende kam. Froh und dankbar, dass er nicht länger leiden musste und keine Schmerzen mehr hatte. Froh und dankbar, dass er seiner Hermina, so wie er es sich gewünscht hat, folgen durfte. Gleichzeitig sind wir verwirrt und im Herzen überfordert, dass alles so schnell ging, dass beide so rasch hintereinander gegangen sind. Opa und Oma, beide auf einmal fehlen. Wir fühlen uns ohnmächtig angesichts der Trauer und der Bitterkeit der vergangenen Wochen und Monate, in denen wir nicht die Nähe leben konnten, die wir hätten leben wollen. Dass die Geschwister Jan nicht mehr besuchen durften und dass wir heute nicht zusammen sein dürfen, so wie wir gerne zusammen wären. Gott, all das tut weh. Vor allem aber danken wir dir für das lange und gesegnete Leben von Jan. Für alles, was wir durch ihn erfahren haben. Seine Treue und Fürsorge, seine Freundlichkeit und seine Teilnahme an unserem Leben, seine Aufrichtigkeit und seinen tiefen Glauben ohne große Worte. Vor dich bringen wir aber auch, wo wir aneinander schuldig wurden. Das, was ungesagt blieb. Und das, womit wir einander verletzt haben. Hülle du alles, was uns jetzt bewegt, in den Mantel deiner Liebe und segne du unser Zusammensein. Amen. Wir hören den Lebenslauf und lassen ihn danach begleitet von der Orgel nachklingen.
Lebenslauf von Jan Ahrens. Jan Ahrens kam am 24. März 1927 als ältester Sohn von Jan Hindrik und Gesina Ahrens, geborene Klompmarker, zur Welt. Anfangs wohnte die Familie am Kuferdener Diek, wo man einen kleinen gepachteten Hof bewirtschaftete. Die Verhältnisse waren einfach, und es wurde hart gearbeitet. Man lebte ohne elektrischen Strom. Das Wasser wurde aus dem Brunnen geholt. Es gab ein paar Kühe und Schweine und ein Pferd. Als Pächter hatte man nicht viel zu melden, wie Jan in seinen Lebenserinnerungen schreibt.
Die großen Bauern hatten fast überall einfach alles zu bestimmen. Ganz abgeschafft war die Sklaverei in der Zeit wohl noch nicht. Auch Vater hat bei dem Vermieter gewiss nicht die leichtesten Arbeiten verrichten müssen. Die Ansprüche sind aber mit denen in der heutigen Zeit in keiner Hinsicht vergleichbar gewesen.
1934 erfolgte der Umzug ins eigene Haus mit dem eigenen, nach wie vor kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Ein Jahr vor dem Umzug, zu Ostern 1933, war die Einschulung erfolgt. Zu Fuß gehen die Kinder durch die Heide nach Vorwald. Jan erinnert sich.
Der Fußweg dauerte normalerweise eine halbe Stunde. Mittags auf dem Heimweg hat er aber auch schon mal länger als eine Stunde gedauert, wenn uns unterwegs etwas anderes eingefallen ist oder wir Umwege machten, bevor wir nach Hause kamen. Zu Hause war man nicht immer so gut einverstanden, wenn wir verspätet heimkamen und das Essen schon wieder ein wenig kalt geworden war. Über einen Mikrowellenherd hat Mutter noch nicht verfügt. Wir haben ihr sicher so manches Mal zusätzliche Arbeit verschafft.
Das Lernen bereitet Jan keine allzu große Mühe. Seinen Lehrer Hensen erlebt er als streng und autoritär, was bei über 100 Kindern in einer Klasse nicht sehr verwundert. Trotz der militärischen Disziplin behält er die Schulzeit als eine gute Zeit in Erinnerung. Längst ist Jan nicht mehr das einzige Kind der Familie. Mit Dina, Jan Hendrik, Albert, Altin, Hendrike und Gerrit Jan waren noch 6 Geschwister hinzugekommen. Die Eltern erleben jedoch auch Leidvolles.
Schweres Leid haben unsere Eltern auch erlebt. Unvergleichbar schwerer, als Existenzsorgen nur sein können. 2 ihrer Kinder starben im Kindesalter. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie es sehr schwer damit gehabt haben. Wir haben als Kinder nicht annähernd nachempfinden können, wie sie darunter gelitten haben.
Die Erziehung ist den Bedingungen der Zeit entsprechend autoritär, was nichts daran ändert, dass Jan mit Dankbarkeit auf seine Jugend zurückschaut.
Wir haben unsere Eltern trotz allem, was wir im Nachhinein an ihrer Erziehung und an ihren ganz anderen Auffassungen auszusetzen hatten, akzeptiert und sie geliebt. In unseren Kinderjahren haben sie ernsthaft versucht, uns die Inhalte der biblischen Botschaft zu vermitteln. Immer haben wir von ihnen viel Zuneigung erfahren und mit ihnen viel Freude geteilt.
Überschattet wurde die Kindheit und Jugend von der Nazi-Herrschaft mit ihrem Terror und der zunehmenden Kriegsgefahr. Jans Vater geht von Anfang an auf Distanz zum Regime.
Der Weg ins KZ ist für niemanden sehr weit gewesen. Dabei hat es sich Vater oft mutig erlaubt, seine Einstellung zu verteidigen. Natürlich durfte er sich keine uneingeschränkte Kritik an den Nazis erlauben. Aufgrund seiner Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg ist man offensichtlich etwas zurückhaltend mit ihm umgegangen. Dass die Nazis ihn und viele mehr, vor allem die Kokschen, eigentlich nicht nur gut ausstehen konnten, das haben wir gemerkt. In Schulen, in Veranstaltungen, überhaupt in der Öffentlichkeit hat man es uns merken lassen.
Mit 17,5 Jahren wird Jan im Dezember 1944 zur Wehrmacht eingezogen. Nach kurzer Ausbildung geht es zum Einsatz an die Partisanenfront, wo der junge Soldat bereits nach wenigen Tagen, kurz vor Kriegsende, in Gefangenschaft gerät. Die vierjährige Kriegsgefangenschaft in Jugoslawien wird die schwierigste und unglücklichste Zeit seines Lebens.
Als Soldat habe ich geglaubt, dass es eine unglücklichere Zeit nicht geben kann. In Gefangenschaft jedoch haben wir am eigenen Leib gemerkt, dass Schikane, Folter, Flucht und Hunger noch viel schlimmer wurden.
So fasst Jan seine Erfahrungen rückblickend zusammen. Viele haben diese Zeit der Entbehrung nicht überlebt, sind an Kälte, Hunger oder Krankheit gestorben. Die Familie weiß anfangs nicht, ob ihr Ältester noch lebt, bis es wieder Briefkontakt gibt und Lebensmittelpakete geschickt werden dürfen. Anfang 1949 erfolgt die Entlassung und Rückkehr in die Heimat. Jan war als Jugendlicher gegangen und kommt als Erwachsener mit einem Rucksack voll schwerer Erinnerungen zurück. Er selbst beschreibt es so:
Trotz der großen Freude war ich zunächst fast sprachlos und hilflos zugleich. Ein wenig das Lachen und Weinen verlernt, begegnete ich nach fast 4,5 Jahren meinen Angehörigen. Was war in der vergangenen Zeit alles passiert? Ein Blick zur Wand auf das Porträt von Schwester Altin, die im Alter von 8 Jahren schon 1945 verstorben war, macht mich augenblicklich wortlos. So musste trotz Freude und Dankbarkeit für die Heimkehr eine gewisse Verlegenheit wohl noch überwunden werden.
Diese Verlegenheit, die Sprachlosigkeit und die Schwierigkeit, Worte für das Erlebte zu finden, sollten ihn noch lange begleiten. Erst im Alter begann unser Vater über seine Erfahrungen zu sprechen. In der Nachkriegszeit dagegen schaut man nach vorne. Wiederaufbau ist angesagt und bald herrscht ein regelrechter Bauboom. Jan beginnt mit 25 Jahren eine Lehre als Maurer. Der für ihn als Ältestem vorgesehene Beruf des Landwirts war ohnehin nie sein Traumberuf. Als Maurer kann man praktischerweise auch sein eigenes Haus bauen. Und tatsächlich wird 1955 ein Grundstück in Eschebrügge gekauft und mit viel Eigenleistung ein eigenes Haus gebaut. Ein Familienheim, denn 1952 hatte Jan sich verlobt mit Hermina Meindering aus Wilsum und 1956 wurde geheiratet. Das Haus in Eschebrügge füllt sich rasch. 5 Kinder werden den beiden geschenkt: Johannes, Helmut, Siegfried, Wilma und Alvine. Jan beschreibt die intensive Familienzeit im Rückblick als glückliche und segensreiche Jahre. Beruflich gibt es noch einmal eine Veränderung. Weil ihm die Arbeit auf dem Bau gesundheitlich zu schaffen macht, wagt er eine Umschulung zum Bürokaufmann. Büroarbeit, Das war immer sein Traum gewesen, den er bei der Tischlerei Büter nun doch noch verwirklichen konnte. Ein paar Jahre bei den Grenzlandwerken schlossen sich an, bis er 1992 pensioniert wurde. Die Zeit als Rentner wurde nochmals zu einer erlebnisreichen, vielleicht sogar zur glücklichsten Zeit seines Lebens. Zusammen mit seiner Hermina wurden nun allerhand Ferienreisen unternommen, befreit von der Last der Arbeit, öffnete sich noch einmal der Horizont. Jan wurde ein eifriger Nutzer der neuen Computertechnik und schrieb nun plötzlich, wie er es sagte, E-Mails. Er fand Zeit zum Lesen, setzte sich verstärkt mit Fragen der Gesellschaft auseinander. Vor allem waren da nun die Familien der Kinder und die 13 Enkel, ja sogar 4 Urenkel. Jan erwies sich als ein spaßiger und geselliger Großvater, der sich für das Leben der Jungen interessierte. Und noch ein neuer Schritt wurde gewagt. Der Abschied vom Haus in Eschebrügge. Nochmals wurde ein eigenes, neues Haus gebaut. In Lahr, näher am Dorfleben und nahe der Kirche. Diese Kirche, die das Leben von Jan und Hermina entscheidend geprägt hat. Der Ort, wo sie seit ihrer Jugendzeit mit Jünglingsverein zu Hause waren und durch den sie einander kennen und lieben gelernt haben. Hier in der Gemeinde, in der christlichen Tradition, hatten sie ihr Lebensfundament und eine tragende Gemeinschaft. In der Kirchengemeinde übernahm Jan Verantwortung, zum Beispiel im Kirchenrat, und hier brachte er sich mit seinen Fähigkeiten als Organist ein. Die Liebe zur Musik begleitete ihn Zeit seines Lebens.
Schon in den Schuljahren habe ich Musikunterricht bekommen, den ich infolge der Dienstzeit habe abbrechen müssen. Am Orgelspiel habe ich immer viel Freude gehabt. Noch immer gehört die Hausorgel zum Wichtigsten in unserer Wohnung.
Bei alledem erlebten sie jedoch auch große Umbrüche und Aufbrüche, Veränderungen, die oftmals verunsichernd wirkten. Das autoritäre Denken und die starren Wertvorstellungen wurden durch die neue Generation in Frage gestellt. Jan spart nicht mit Selbstkritik, als er auf diese Zeit der Veränderungen zurückblickt.
Nicht nur in der Schule, auch in der Gesellschaft und auch im Elternhaus ging es autoritär zu. Es war uns gelehrt worden, dass man Eltern und Obrigkeiten gehorchen müsse. Das schien nach biblischer Sicht geboten zu sein. Diese Denkweise haben wir akzeptiert oder wohl auch annehmen müssen. Es ist in kurzer Zeit so manches auf uns zugekommen, womit wir uns vorher nie haben auseinandersetzen müssen. Ich hoffe nun, dass ich in mancher Hinsicht ein wenig einsichtiger geworden bin.
Tatsächlich erweist Jan sich als offen für Wandlungen, lässt sich verändern durch den Kontakt mit der nachfolgenden Generation. So erleben wir ihn im Alter als einen entspannten, humorvollen Menschen, der mit seinen verschmitzten, schelmischen Bemerkungen immer wieder für Heiterkeit sorgt. Was gleich bleibt, ist seine große Gewissenhaftigkeit, sein Pflichtbewusstsein, auch sein mitunter übertriebener Ordnungssinn. Trotz der schweren Jahre in der Kriegsgefangenschaft durfte er sich bis ins hohe Alter einer guten Gesundheit erfreuen. Erst in den letzten Jahren stellten sich zunehmend Beschwerden ein und forderte das Alter seinen Tribut. Dass er trotz abnehmender Kräfte bis im vergangenen Sommer selbstständig in den eigenen, vertrauten vier Wänden leben konnte, war nicht zuletzt der großen Fürsorge unserer Mutter zu verdanken, die er für ihre Schaffenskraft immer bewunderte und der er in großer Treue verbunden war. Das letzte halbe Jahr wurden sie im Altersheim Emlichheim fürsorglich betreut, litten aber auch unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie.
Als Hermina vor 14 Tagen starb, schwanden seine letzten Lebenskräfte. Jan Ahrens starb, begleitet von seinen Kindern, am vergangenen Montag im Alter von fast 94 Jahren.
Hätte man ihn nach seinem Halt und seinem Trost im Leben und im Sterben gefragt, so hätte er gewiss mit den Worten aus dem Heidelberger Katechismus geantwortet, die er in- und auswendig kannte.
Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss.
Wir gedenken seiner in Liebe und Dankbarkeit.
Der Bibeltext, von dem wir uns leiten lassen wollen, stammt aus dem Johannesevangelium. Es handelt sich um den Beginn der sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass er sterben wird und dass sie ohne ihn weitergehen müssen. Es ist ein Text, der Mut und Trost zusprechen möchte angesichts des Abschiedsschmerzes und angesichts der Angst vor dem, was kommt. Den Freunden will Jesus Mut machen und uns. Wir hören den Text.
Jesus spricht zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um für euch einen Platz vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und euch einen Platz bereitet habe, dann komme ich wieder und nehme euch zu mir. Und wohin ich gehe, ihr kennt den Weg. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ihr habt ihn gesehen.
Zu den frühesten Erinnerungen, die mit unserem Vater verbunden sind, gehört für mich das Bild, wie er morgens in seiner Handwerkerkluft aus dem Haus geht und wie er abends in seiner Arbeitskleidung wieder nach Hause kommt vom Bau. Der erste Berufsabschluss, den er gemacht hat, war schließlich der des Maurers. Wir haben es gehört. Ein Beruf, in dem er ca. 20 Jahre gearbeitet hat, in dem er immer irgendwie verbunden war. Auch als Bürokaufmann war er immer noch in der Baubranche tätig. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass er ein leidenschaftlicher Maurer war. Es war ja eigentlich nicht sein Traumberuf. Aber er war doch durch und durch Handwerker und hat an so manchem Häuschen mitgebaut, das hier in der Niedergrafschaft steht. Und ich habe nie gehört, dass eines davon zusammengekracht wäre. Vor allem aber hat er sich zusammen mit unserer Mutter, mit Hermina, ein eigenes Haus gebaut. Gleich zweimal sogar. Ein erstes Mal zu Beginn ihres gemeinsamen Lebens, in Eschebrügge, dort in der Wildnis. Und dann später noch einmal hier im Dorf. Und bei beiden hat er selbst mit Hand angelegt. Und als ob er noch nicht genug bekommen konnte vom Häuserbauen, hat er als Rentner angefangen, Modellhäuser zu bauen. Wohnhäuser, sein eigenes elterliches Wohnhaus, in dem er aufgewachsen war, und unser Familienwohnhaus. All das hat er nachgebaut, auch Kirchen, Gotteshäuser sozusagen. Sämtliche Lahrer Kirchen hat er im Modell nachgebaut, Puppenhäuser für seine Enkel. Das Häuserbauen war also ganz offensichtlich sein Lebensthema. Klar, in der Grafschaft muss jeder irgendwann sein eigenes Haus gebaut haben, das gehört ganz einfach dazu. Aber es kommt darin doch auch ein ganz starkes menschliches Bedürfnis, eine Ursehnsucht von uns allen zum Ausdruck. Dieser Wunsch, ein bergendes Zuhause zu haben, einen Ort, der mir Sicherheit und Geborgenheit gibt, ein Ort, von dem man mich nicht so einfach vertreiben kann. Und für unseren Vater, so denke ich, muss das eine besondere Bedeutung gehabt haben. Ein eigenes Haus für Hermina und ihn, für sie als Familie, für das Leben mit ihren Kindern. Insbesondere nach der Erfahrung der totalen Unbehaustheit in den Jahren der Kriegsgefangenschaft. Nach jener Zeit der Heimatlosigkeit, in der er mit anderen zum Teil draußen oder zu Hunderten in Baracken untergebracht war. Und für nicht wenige seiner Kameraden war so ein Barackendach das letzte Dach über dem Kopf. Kein Wunder also, dass unser Vater daher eigentlich immer am liebsten zu Hause sein wollte. Das Reisen war nicht wirklich seine Sache. Er tat es eher unserer Mutter zuliebe. wenn überhaupt. Für ihn galt, my home is my castle. Ob im Familienhaus, in Eschebrügge oder später im neugebauten Alterssitz hier in Lahr. Und so gerne wäre er dort auch ganz bis zum Schluss geblieben. Bei alledem war den beiden immer klar, dass ein gutes Zuhause mehr braucht als ein Fundament aus Zement und Beton, mehr als solide Mauern aus Stein und ein Dach gegen Wind und Wetter. Ihnen war immer klar, dass ein Haus eine Seele braucht. Und beim Richtfest 1956 hat der damalige Pastor Köster dem jungen Paar dieses Psalmwort ans Herz gelegt. Wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst, die daran bauen. Und tatsächlich war für unsere Eltern immer klar, dass dies das tragende Fundament sein sollte für ihr gemeinsames Lebensprojekt. Dieser Glaube, dass der Herr das Haus baut, also dieser Glaube, dass wir Teil sind von einem Projekt, das größer ist als unsere Häuser aus Stein. Und so ist es denn auch logisch, dass Jan nicht nur an seinem eigenen Haus mitgebaut hat, sondern auch an diesem Haus, in dem wir jetzt hier Abschied feiern. Dass er an dieser Kirche, diesem Gotteshaus, wenn man so will, mitgebaut hat. Auch hier hat er den ein oder anderen Stein beigetragen, im wörtlichen Sinne. Man darf davon ausgehen, dass er so manchen Stein hier in der Hand gehabt hat, aber mehr noch im übertragenen Sinne. Dieses Bauen am Gemeinschaftsleben, das war unseren Eltern immer Herzenssache. Jans Engagement im Kirchenrat, im Männerkreis und nicht zuletzt als Organist zeugt davon, wie sehr es ihm nicht nur um das private Glück im trauten Heim ging, sondern auch um das Leben im gemeinschaftlichen Haus. Und im Rentenalter hat er diese Kirche dann gleich noch einmal gebaut, nämlich als Modell. Aber eben nicht nur diese altreformierte Kirche, sondern auch die landeskirchliche, also die reformierte, ebenso wie die katholische Kirche. Und auch das ist irgendwie symbolträchtig. Es zeigt etwas von der ökumenischen Gesinntheit, die unsere Eltern gelebt haben. Das Wissen darum, dass der Glaube nicht nur in einer bestimmten Konfession zu Hause ist. Dass Gott größer ist als unsere Häuser aus Stein. Ökumene, das meint ja wörtlich die gesamte bewohnte Erde. Das Wort Ökumene leitet sich vom griechischen Oikos ab, was einfach Haus bedeutet. Haus. Ökumene meint also, dass die Erde, die ganze Erde, ein bewohnbares Haus für alle sein soll. Und dass daran alle mitbauen können und sollen. Und auch davon haben unsere Eltern etwas gelebt. Ja, mit seinem Leben als Häuserbauer erinnert unser Vater uns daran, was vielleicht unser aller Lebensthema ist. Dass wir irgendwo heimisch sein wollen auf dieser Welt, es vielleicht auch mehr oder weniger sind. Wir sehnen uns nach einem Ort, an dem wir zu Hause sind, wo wir sein dürfen, so wie wir sind. Und zugleich, und deshalb sind wir ja heute hier, zugleich machen wir alle die Erfahrung, dass der Augenblick kommt, an dem wir ausziehen müssen aus diesem Haus. Ausziehen, umziehen, weiterziehen. Weil wir nur zeitliche Bewohner sind in unseren Häusern in dieser Welt. Weil unsere Bleibe zeitlich begrenzt ist. Auch eine Kirche, ein Gotteshaus ist ja immer nur ein vorläufiges Haus, in dem wir uns einrichten. Bis irgendwann der große Umzug kommt, der sich Tod nennt. Und vor diesem Hintergrund höre ich das Wort aus dem Johannesevangelium, bei dem es ja auch um mein Haus und um das Wohnen geht. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um für euch einen Platz vorzubereiten. Ich finde das ein wunderbares Bild, auch ein sehr passendes Bild für diesen Abschied. Ein wunderbares Bild. Ich habe dabei das Bild von einem großen, bunten Haus vor Augen. Ein Haus eben mit vielen, vielen verschiedenen Wohnungen. Viele finden darin Platz. Da wird man nicht gefragt nach Konfession oder Religion oder Weltanschauung. Viele, viele sollen darin Geborgenheit finden. Es ist ein großzügiges und ein offenes Haus, in dem man durchatmen kann. Dort herrscht keine Enge, sondern Weite, Offenheit, Freiheit. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Natürlich ist das ein Bild. Wir leben ja von Bildern. Wir wissen nicht, was uns erwartet jenseits der Todesgrenze. Deswegen brauchen wir diese Bilder, die uns helfen. Aber hier spricht jemand, der weiß, wovon er spricht. Jemand, der mutig vorausgegangen ist, damit auch wir wissen, wohin es geht. Damit wir wissen, dass wir im Leben und im Sterben nicht unbehaust sein müssen, sondern dass wir ein Zuhause haben in Zeit und Ewigkeit, ein Zuhause, aus dem uns niemand vertreiben kann. Und nichts anderes wünschen wir jetzt unserem Vater, dass er nun sein endgültiges Zuhause gefunden hat, zusammen mit seiner Hermina, mit unserer Mutter, dass er jetzt seine ewige Bleibe gefunden hat, und dass er nun wirklich und ganz daheim sein darf. Und sicher fehlt es in diesem Haus auch nicht an Musik. Eine Orgel sollte es da sicher geben. Das wünsche ich auch uns, die wir hier sind, um Abschied zu nehmen, dass auch wir uns das sagen lassen: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, dass wir schon jetzt in diesem Leben heimisch sein sollen, uns zu Hause fühlen sollen in diesem Haus aus Worten, die gut tun und Mut machen, diesem Haus aus Geschichten, Geschichten, die handeln von Gott und seinen Menschen, in diesem Haus aus Musik, aus Liedern und Melodien, dass wir zu Hause sind in diesem Haus, in dem die Träume wohnen, der Traum von einer Welt ohne Krieg und der Traum von einer bewohnbaren Erde für alle, dem Haus, in dem es keine Angst mehr gibt. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaube, so wie Jesus ihn versteht, ist immer Glaube gegen die Angst. Glaube soll stark machen, Vertrauen ins Leben schenken, hier und jetzt und dann einmal im Angesicht des Todes. Für Maurer und für andere, solche wie wir. Amen.
Wir wollen beten. Du Gott des Lebens, du bist da, wenn unser Leben beginnt. Und du wartest auf uns, wenn es zu Ende geht. Du willst nicht, dass wir heimatlos sein müssen, sondern lädst uns ein, bei dir zu Hause zu sein, bei dir Wohnung zu nehmen. Dafür danken wir dir. Dir vertrauen wir unsere Eltern an, Jan und Hermina Ahrens, die gestorben sind. Du weißt, wie sie gelebt haben und wie die Jahre sie geprägt haben. Du kennst das Gute und das Schwere ihres Lebens. Mit allem, was war, legen wir sie dir ans Herz und befehlen sie deiner Liebe und Treue an. Lebendiger Gott, wir bitten dich, führe uns zurück ins Leben und lass uns Heimat finden im Haus des Glaubens, im Haus gebaut aus Worten, Geschichten, Zeichen und Gesten. Sie tragen und verbinden uns, geben uns Halt und bergen uns. Im Haus gebaut mit Fenstern, die den Blick freigeben auf deinen Himmel, auf dein Licht, das auch dann scheint, wenn es bei uns finster ist. Vor dich bringen wir, die mit Krankheit und Tod konfrontiert sind, besonders in dieser Zeit der Pandemie. Vor dich bringen wir diejenigen, die leben müssen mit einem leeren Platz an ihrer Seite. Wir bitten dich, halte sie und uns alle in deiner Hand und lass uns zusammenhalten und füreinander da sein. In der Stille tragen wir vor dich, was nur unser Herz zu sagen vermag. Ewiger Gott, wir vertrauen darauf, dass du uns nahe bist, den Lebenden und den Toten, durch Jesus Christus, dein Menschenkind. Amen. Im Namen der Familie möchte ich Pastorin Eva Maria Franke ganz herzlich danken für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit heute. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Johannes Köster an der Orgel, an Gesine Derks und Fritz Baling, die für uns gesungen haben, an Guido Ahrens und Jens Meppeling für die technische Unterstützung und dem Küster-Ehepaar Wachtmeister. Danke auch all denjenigen, die Hermina und Jan in den letzten Jahren so treu und liebevoll zur Seite standen. Aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft, aus dem Dorf oder von außerhalb. Die Kollekte unserer Trauerfeier heute ist bestimmt für die Flüchtlingshilfe in Griechenland, die Flüchtlingshilfe der landeskirchlichen Diakonie. Nicht nur auf den griechischen Inseln, sondern auch auf dem Festland kämpfen Flüchtlinge in Lagern, in Zelten, in Baracken und Hauseingängen um ihr nacktes Überleben. Die Pandemie und der Wintereinbruch haben dabei die Lebensbedingungen weiter erschwert. Im Denken an das, was Jan während seiner Kriegsgefangenschaft erfahren hat, wollen wir uns verbinden mit dem Leben ähnlich notleidender Menschen und danken Ihnen für Ihren Beitrag. Noch einmal hören wir eines der Lieder, die Jan sich heute für heute gewünscht hat. Jesu, meine Zuversicht und mein Heiland, ist im Leben. Dieses weiß ich. Sollte ich mich darum nicht zufrieden geben? Was die lange Todesnacht mir auch für Gedanken macht. Zum Segen bitte ich euch aufzustehen. Gott segnet euch und behütet euch. Gott lässt sein Angesicht leuchten über euch und ist euch gnädig. Gott erhebt sein Angesicht auf euch und gibt euch und aller Welt Frieden. Amen.